Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest. Heute beschäftige ich mich mit einer Theorie. Es ist eigentlich keine Theorie, es ist ein Maßstab oder ein Maß oder ein Bild, über das man gerade in den letzten Wochen wieder sehr viel diskutiert hat, nämlich über die Hufeisentheorie. Ich will die gar nicht umfänglich darstellen. Es geht letztlich um eine Anordnung des politischen Spektrums, von dem man ja sagen kann, es geht von links nach rechts, dann hätte man so eine Skala, die fängt links außen an und geht nach rechts außen, von mir aus auch umgedreht, das ist letztlich ganz egal. Und man könnte sich das so als so einen Balken vorstellen und die Hufeisentheorie sagt nun, dieser Balken ist eigentlich gebogen wie ein Hufeisen und an seinen Extremen, nämlich linksradikal oder linksextrem und rechtsradikal, rechtsextrem, kommen sich diese Extreme wieder furchtbar nahe. Da ist was dran, aber das ist bei Weitem keine ausreichende Theorie. Ich biete jetzt ja auch keine ausreichende Theorie für alles und jedes, doch ich versuche mal ein paar ergänzende Maßstäbe anzulegen. Doch erstmal ganz kurz was, bevor ich dann in drei Maßstäbe gehe, zur Hufeisentheorie selbst. Mein Problem ist nicht so sehr, dass sich die Extreme annähern. Das tun sie in vielerlei Hinsicht tatsächlich, auf die komme ich jetzt noch, sondern dass die Mitte irgendwie so unklar ist. Man kann sagen, es geht um Umgangsformen, um Gewalt als politisches Mittel, dann stimmt die Hufeisentheorie. In unterschiedlichem Maße, mal ist das eine extrem gefährlicher, mal das andere. Ohne Zweifel, dann funktioniert das. Wenn man es aber weiter als betrachtet, als sozusagen politisches Spektrum oder Kontinuum von politischen Anschauungen und Theorien, dann funktioniert es nicht mehr so richtig. Weil nämlich die Mitte zwischen diesen beiden Extremen nicht ohne Kollektivismus, ohne Dirigismus und so auskommt, sondern die Mitte der Gesellschaft, von der wir immer reden, ist inzwischen ziemlich dirigistisch. Die finden es ganz toll, wenn sie kontrolliert werden, wenn ihnen was verboten wird. Sie sind nicht für Gewalt, das ist ohne Zweifel so. Der ganz überwiegende, der ganz, ganz, ganz überwiegende Teil der Wählerinnen und Wähler. Doch das soll mich heute nicht beschäftigen. Ich versuche mal ein bisschen Maßstäbe zu geben, wie man aus einer Perspektive der individuellen Freiheit Politik bewerten kann. Das sind nur Hinweise. Ich werde auch Politik gar nicht umfänglich bewerten oder einzelne politische Richtungen links oder rechts. Ich halte das sowieso für schwierig. Bei vielen Politiken ist das eben nicht so klar, ob sie links oder rechts sind. Bei Umverteilungspolitiken, bei vielem anderen ist das nicht per se klar. Und ich werde mich darauf auch gar nicht einlassen. Ich werde mal ein paar Maßstäbe geben, die man an politische Richtungen, ich nenne das mal ganz allgemein, so anlegen kann, wenn man sie hinsichtlich ihres Verhältnisses zur individuellen Freiheit bewerten will. Wenn man denken will, ist das nun okay, ist es ganz abzulehnen, ist es vielleicht besser, ist es schlechter, denn wir werden in der politischen Realität, in der Parteienpolitik sowieso keine reinen Formen bekommen und sehen. Die Partei, die ich perfekt finde, da wäre ich wahrscheinlich auch das einzige Mitglied. Doch gehen wir mal darüber hinweg und schauen uns drei Maßstäbe an. Der einfachste, den wir uns nicht anschauen, wäre natürlich der Freiheitsmaßstab ganz allgemein. Inwieweit ist eine politische Richtung für die individuelle Freiheit, den Schutz der individuellen Freiheit und des Eigentums. Das ist klar, darüber rede ich ja immer wieder, über diese Kriterien. Ich werde aber mal versuchen, so drei ein bisschen alternative Kriterien jetzt hier zu diskutieren, die einem helfen zu bewerten oder die einem helfen können oder die mir helfen. Sagen wir es mal, bleiben wir ganz individualistisch, die mir helfen und vielleicht einigen von Ihnen auch helfen könnten bei der Bewertung von politischen Richtungen. Wir werden dann rausfinden übrigens, dass natürlich nicht radikale, aber sehr weit links und rechts im politischen Spektrum stehende Parteien doch eine ganze Menge Gemeinsamkeiten haben. Ich habe, als ich mich hier darauf vorbereitet habe, relativ viele Maßstäbe gehabt. Ich werde mal drei hier jetzt diskutieren. Das ist sozusagen der Inhalt. Ich werde erstmal den Wir- oder Ich-Maßstab, oder nennen wir ihn einfach den Wir-Maßstab, diskutieren. Dann der nächste Maßstab ist der Panikmaßstab oder das Panikmaß. Da sind sich links und rechts übrigens furchtbar einig. Und das dritte ist das Identitätsmaß. Also Wir-Maßstab, Panikmaßstab, Identitätsmaßstab oder einfach Maß. In der Überschrift bei YouTube wird es dann Maß heißen, einfach weil es kürzer ist. Das sind Maßstäbe, die man anlegen kann an politische Auffassung, an Politiker, an politische Richtung. Und dann kann man daraus ein Bild sich machen, kann man sich daraus ein Bild machen, das hilft, den Wert oder die Gefahren in einer politischen Richtung für individuelle Freiheit abzuleiten. Das erste ist natürlich das direkteste Maß, das Wir-Maß. Inspirierend dazu die SPD. Das Wir entscheidet. Ja. Ist in die Hose gegangen, der Wahlkampf, obwohl diesen Satz wohl relativ viele unterschreiben würden. Wir können einen Maßstab machen und der ist relativ gerade, da gibt es kein Hufeisen oder sowas. Einen eindimensionalen Maßstab. Ist eine politische Partei stärker oder eine politische Richtung, sage ich mal, stärker darauf ausgerichtet, kollektive Entscheidungen zu treffen, das Kollektiv über Handlungen, Ressourcenverwendung, Vorlieben, Lebensentscheidungen der Einzelnen entscheiden zu lassen? Oder ist eine politische Partei eher daran orientiert, den Spielraum der Einzelnen zu schützen und zu erweitern? Das wird zum Beispiel ganz schnell deutlich, wenn wir das Verhältnis zum Eigentum betrachten. Soll individuelles Eigentum geschützt werden vor Übergriffen einerseits von anderen Individuen oder Gruppen und vor Übergriffen des Staates? Oder ist es nicht besser, das zu kollektivieren, zu verstaatlichen, wie es ja immer mehr gefordert wird? Und hier sieht man übrigens, dass natürlich Kollektivierung, Verstaatlichung in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das ist eines meiner Probleme mit dem Hufeisen. Und bei den Extremen natürlich auch, auch Kollektivisten. Privates Eigentum, höchstens für einige, vielleicht oft auch gar nicht. Wie gesagt, ich gehe gar nicht so sehr auf eigene Richtung ein. Darüber kann man aber nachdenken. Steht das Wir im Mittelpunkt der Politik oder der Schutz der Einzelnen, des Ichs, nicht irgendeines Ichs, sondern aller Menschen, die den Schutz durch den Staat benötigen, den Schutz ihres Eigentums und den Schutz ihres persönlichen Lebensraumes? Oder wird im Sinne des Wirs in diesen Lebensraum immer wieder eingegriffen? Das ist im Übrigen auch eine Frage des Vertrauens. Wem vertrauen politische Richtungen? Vertrauen sie dem Einzelnen, den Einzelnen? Oder vertrauen Sie kollektiven Entscheidungsgremien und den darunter liegenden Bürokratien? Das kann man auch immer wieder anschauen. Man kann sich jeden einzelnen Teil jedes Wahlprogramms anschauen. Das ist ja oft eine unappetitliche Sache, sich Wahlprogramme anzuschauen. Darum gehe ich gar nicht in einzelne Wahlprogramm hier, aber so kann man die lesen. Man muss sich auch nicht am Wahlprogramm orientieren, man kann sich die Rhetorik der einzelnen Akteure der Parteien angucken. Geht es um das Wir, um das große Ganze vor allem, in einem Sinne, dass sich der Einzelne unterordnen, einordnen muss, damit wir gemeinsam etwas erreichen? Oder geht es darum, diese Eingriffe des Staates, des Wirs zurückzudrängen? Oder zumindest zurückdrängen ist schon ganz schwierig. Oder ihnen zumindest ein wenig Einhalt zu gebieten. Sie wenigstens an Regeln zu binden. Sie wenigstens noch einem Korrektiv auszusetzen, einem individuellen. Und damit individuelle Spielräume zu stärken. Könnte man noch viel, diesen Maßstab kann man noch viel erweitern. Und ich glaube, dass gerade in einer politischen Auseinandersetzung Einfachheit kein Wert an sich ist, nichts etwas, was man verfolgen sollte. Politische Entscheidungen sind sehr viel schwieriger und sehr viel komplexer, als es auch meine Modelle oder meine Maßstäbe, wie der Wir-Maßstab, hier ausdrücken können. Aber man kann sich zum Beispiel auch angucken, auf welcher Ebene das Wir angesiedelt ist. Ist man mehr zentralistisch, das ganz, ganz große Wir? Oder setzt man mehr, wenn man denn schon Wir-Entscheidungen will, gegen die Entscheidungen der Einzelnen, mehr auf kleine Einheiten? Das ist ein wichtiger Maßstab. Der liegt noch ein bisschen neben dem, den ich eben hatte, ist aber ein wichtiger Maßstab. Also, gibt es das große Wir? Und wenn ja, hat es Priorität gegenüber den Interessen, den Wünschen und der Verantwortung der Einzelnen? Wem vertraut Politik? Dem Wir? Oder den vielen, vielen, sehr unterschiedlichen, selbstverantwortlichen einzelnen Menschen. Das ist der erste Maßstab. Das zweite Maß, das nenne ich mal das Panikmaß. Viele machen mit Panik Politik. Greta Thunberg wünscht sich, dass wir in Panik verfallen, hat sie gesagt. Viele andere wünschen das. Klima, Migration, viele Themen leben davon, oder die Verfechter dieser Themen oder die Verfechter der Priorität dieser Themen leben davon, Panik zu verbreiten, Zukunftsangst zu verbreiten. Angst macht Politik, Panikmaß. Und Panik ist ein wunderbares Mittel, oder ein bisschen kleiner gesagt, Angst ist ein wunderbares Mittel, um das Wir über das Ich zu stellen, aber auch ein eigenes, weil es ein bestimmtes politisches Klima züchtet und nährt. Wenn Menschen Angst haben, sind sie sehr viel leichter bereit, staatlicher Intervention zuzustimmen, sich ihrer eigenen Verantwortung zu berauben. Denn es ist ja eben vielleicht leider nicht so, dass da nur der Staat oder staatliche Akteure, Bürokraten oben stehen und den Menschen immer mehr ihrer Verantwortung nehmen. Das ist Teil der Geschichte. Ein anderer Teil der Geschichte ist aber auch, dass Menschen es oft sehr gut finden, Verantwortung abzugeben, nicht für sich selber verantwortlich zu sein. Das gibt dann übrigens auch mehr Anlass zum Schimpfen. Auf sich selber schimpft man nicht so leicht wie auf die da oben oder die anderen. Dass man aber durch seine politischen Entscheidungen, an denen man zumindest beteiligt war, und durch die eigenen politischen Anschauungen, für die man ja immerhin verantwortlich ist, einen großen Beitrag dazu leistet, das vergessen die meisten. Und Panik ist in diesem Prozess etwas ganz Wichtiges und Zukunftsangst. Klima ist eine Sache. Migration ist eine andere Sache. Aber auch das Aufbauschen von Problemen kann zu ganz drastischen politischen Maßnahmen verwendet werden. Mietendeckel. Nur mal so ein Beispiel. Und was hier fehlt, damit sind wir ein bisschen wieder beim ersten Maßstab, aber doch ein bisschen woanders, ist das Vertrauen darin, dass Menschen individuell und in freiwilliger Kooperation über Verträge, über Vereine, über Verbände, wie auch immer, ihre Probleme selbst lösen können und dass viele Probleme nur durch den Staat entstehen. Und dass die Zukunft, wenn wir nicht die Grundlagen unsere Ordnung zerstören, selbst zerstören. Nur wir können die zerstören. Niemand sonst wird das tun. Nur die Bürger eines Gemeinwesens zerstören ihre eigene Ordnung. Dass wir, wenn wir die nicht zerstören, diese Grundlagen, ein unwahrscheinliches Potenzial haben, jedes Problem zu lösen, die Zukunft besser zu machen. Und dass wir vertrauen können darin, dass die Zukunft besser wird. Das ist etwas, was die Panikparteien und die panikpolitischen Richtungen nicht sehen wollen, weil sie davon leben, dass die Menschen Angst und Unsicherheit haben. Nun ist Unsicherheit natürlich über die Zukunft ein ganz wesentliches Merkmal freier Gesellschaften. In unfreien Gesellschaften ist die Sicherheit zwar nur vorgegaukelt, aber doch Teil sozusagen der DNA. Man glaubt, alles geht immer so weiter. Das kann man schlecht oder gut finden, aber die Überzeugung ist doch stark. Wir leben in einer freien Gesellschaft, immer noch in einer freien Gesellschaft, in der die Zukunft natürlich nicht so leicht voraussehbar ist. Aber wir können sehr gut davon ausgehen, dass wenn man die Menschen nur lässt, ihnen die Verantwortung lässt oder zurücküberträgt, wenn man Unternehmern Verantwortung lässt oder zurücküberträgt und den vielen einzelnen Menschen, die viele, viele dezentrale Entscheidungen treffen, dass dann die Zukunft, genau wie sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt hat, wohlstandsmäßig, aber auch in vieler anderer Hinsicht immer besser wird. Auch bei sogenannten weichen Indikatoren. Menschen sind heute gesünder, sind nicht kränker. Die Umwelt ist sauberer. Vieles, was wir essen, ist viel sauberer, gesünder als das, was unsere Vorfahren gegessen haben. Und nicht wegen staatlicher Intervention, sondern wegen dem, was man, ist auch ein gefährlicher Begriff, ein bisschen, weil er sozusagen eine eindimensionale Richtung vorgibt oder eine sehr konkrete Richtung vorgibt. Richtung ist immer eindimensional, aber also jedenfalls Fortschritt. Weil Fortschritt in freien Marktwirtschaften, in freien, auf privaten Kontrakten beruhenden Gesellschaften ermöglicht ist, wurde, möglich ist und unwahrscheinliche Wohlstandsgewinne geschaffen hat. Und auch die Probleme, egal, ob es welche gibt, sind, die nur imaginiert sind oder tatsächliche Probleme, können gelöst werden mit Hilfe freiheitlicher Mechanismen. Das gilt übrigens genauso für Migration wie für Klima. Ich nehme mal diese beiden Beispiele. Es gibt noch vieles mehr, was diskutiert wird und was uns den Weltuntergang scheinbar kurz bevorstehen lässt. Aber unfreiheitliche Parteien leben von der Panik. Freiheitliche politische Richtungen, Vertrauen auf Problemlösungsfähigkeit, Vertrauen darauf, dass Menschen Lösungen finden, immer wieder. Sie haben natürlich einen großen Nachteil in der Debatte. Sie kennen die Zukunft nicht. Sie schöpfen ihr Vertrauen aus theoretischen Anschauungen und aus der Geschichte, in der Freiheit ja unglaubliche Chancen für sehr, sehr viele Menschen gebracht hat. Also, wenn wir es aus freiheitlicher Sicht sehen, Panik ist das Unfreiheitliche, Vertrauen in die Zukunft, das Vertrauen darin, dass die Menschen die Kraft haben, Zukunft selber zu gestalten, und zwar nicht als kollektives Konstrukt, wo erstmal ein Parlament darüber entscheiden wird, wie die Zukunft aussieht, im demokratischen Fall, oder ein gutmütiger, wahnsinnig schlauer Diktator im undemokratischen Fall, sondern als Konstrukteure ihrer eigenen Zukunft, die sich an der Zukunft, an den Zukunftsvorstellungen vieler anderer messen lassen muss. Das Vertrauen darin, das macht freiheitliche Politik aus. Das ist freiheitlich. Und das ist das Gegenteil von Panik. Also auf diesem Maß ist es auch ganz klar, Paniker sind freiheitsfeindlich. Menschen, die an Problemlösungsfähigkeiten und so etwas glauben, Wege diskutieren, wie man ohne Zwang, ohne Anmaßung von Wissen die Zukunft gestaltet, das sind die Freiheitsfreundlichen. Das heißt nicht, dass die Freunde der Freiheit nicht vor großen Problemen warnen können, im Geldsystem, auf anderen Bereichen. Und natürlich neige ich selbst auch nicht zur Panik, da neige ich eigentlich wirklich nicht dazu, aber doch dazu, manche Entwicklungen wirklich sehr negativ zu sehen, wie zum Beispiel die komplette Erosion der Eigentumsrechte. Das würde mich aber trotzdem nicht dazu bringen, in Panik zu verfallen, sondern bringt mich dazu, die Alternativen zur Zerstörung der Eigentumsrechte, nämlich natürlich die Bewahrung der Eigentumsrechte, des Modells des privaten Eigentums, zu stärken und zu vertreten und zu hoffen, dass eine ganze Menge Menschen das begreifen. Ich glaube, da gibt es auch gute Argumente dafür. Das aber ein anderes Mal. So, das war das Panikmaß. Wir haben das Wir-Maß gehabt. Während das Zentrum der Politik das Wir stellt, welches auch immer es sein mag, komme ich jetzt im dritten Teil dazu. Wer denkt, das Wir muss vor allem regieren, ist gegen die Freiheit. Und wer denkt, im Wesentlichen und im immer größeren Maße soll das Ich sein eigenes Leben regieren, in Abstimmung, in freiheitlicher Abstimmung, im Austausch, in Konkurrenz, in Kooperation mit anderen, das ist die freiheitliche Seite. Beim Panikmaß sind die Paniker, die Katastrophentheoretiker, die Unfreiheitlichen und die, die glauben, dass Probleme erst analysiert und dann gelöst werden können und auch viele dieser Probleme insgesamt kritisch sehen, das sind die Freiheitlichen. Und jetzt kommen wir noch zum Identitätsmaß. Das ist noch etwas, was uns heute in vieler Hinsicht vielleicht beschäftigt. Leiten sich politische Anschauungen, das ist sozusagen die Grundlage dieses Maßes, die Frage ist, leiten sich politische Anschauungen, politische Maßnahmen, Regeln, Umverteilungen und so etwas, vor allem aus der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen ab? Die kann man sonst wie bestimmen. National, ethnisch irgendwie, abstammungsmäßig, geschlechtermäßig, alles egal. Es ist sozusagen die Frage, haben Gruppen Rechte? Und die freiheitliche Antwort ist, nein, Individuen haben Rechte. Und zwar sollten sie in einem Staat die gleichen Rechte haben. Aber die Form dieser Rechte sollte aus allgemeinen Regeln entstanden sein und nicht vor allem Anspruchsrechte auf irgendwelche Umverteilungen zu Ungunsten der Angehörigen anderer Gruppen, wie immer die Gruppen definiert sind. Individuen haben Rechte und sie sollten in einem freiheitlichen Staat alle dieselben Rechte haben. Nun kann man sagen, ja, Bürger und Nichtbürger, die einen haben Wahlrecht, die anderen ist alles gut. Wahlrecht ist im Übrigen weniger entscheidend, als viele denken. Aufenthaltsrecht ist wichtig. Und damit die Probleme resultieren daraus oft, dass es zu starke materielle Anspruchsrechte gibt. Nicht daraus, dass da irgendwelche Menschen zu einer Gruppe gehören oder nicht gehören. In einem System, was auf möglichst wenig staatliche Umverteilung setzt, sind individuelle Rechte, haben natürlich auch stärkere Priorität und haben auch eine andere Form. Sobald man Politik ableitet aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, schließt man andere Gruppen aus oder macht sie zu Verlierern. Natürlich wird es immer damit begründet, dass diese anderen Gruppen ansonsten die Gewinner wären. Das Problem ist jedoch das darunterliegende Modell, das Ansprüche, materielle Ansprüche, oft andere Ansprüche zuteilt, auf Grundlage politischer Kriterien oder fordert, dass so etwas zugeteilt werden muss durch politische Kriterien. Das ist Identitätspolitik. Das ist auch Politik, die Forderungen aus Gruppenzugehörigkeiten ableitet. Freiheitlich Denkende, so glaube ich jedenfalls, können die Anwendung oder Nichtanwendung von irgendwelchen politischen Maßnahmen, Regeln nur aus individuellen Kriterien ableiten. Es ist vollkommen egal für die Bewertung einer Tat, zu welcher Gruppe jemand gehört. Also vielleicht, wenn wir Strafmündigkeit und sowas ausschließen, aber ansonsten. Und das Problem ist, dass wir viele Leistungen haben, viele staatliche Eingriffe haben, die eben nicht so funktionieren, sondern die auf Gruppenzugehörigkeiten basieren, auf früheren Diskriminierungen oder auf sonst irgendetwas. Das heißt, dass die ganze Struktur des Sozialstaates, des Umverteilungsstaates natürlich förderlich ist für eine Debatte, die um Diskriminierung, Nichtdiskriminierung und sowas steht. Aus meiner freiheitlichen Sicht sind gegenüber dem Gesetz, gegenüber allgemeinen Regeln, alle Menschen gleich. Und alles, was darüber hinausgeht, ist per se schon fraglich als die Unterordnung unter allgemeine Rechte. Deshalb haben Gruppen, wie stark ihre Identitäten auch immer sein könnten oder sollten, keine eigenen Rechte, weil es wären ja dann doch nur die Rechte der Sprecher dieser Gruppe, der Vertreter dieser Gruppe. Vielleicht sind die sich auch alle gar nicht einig. Vielleicht ist es auch nur eine Mehrheit dieser Gruppe, dieser ethnischen Gruppe, auch was auch immer. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass niemand aufgrund der Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe diskriminiert werden darf. In irgendeiner Weise schlechter behandelt werden kann als andere. Aber es heißt auch, dass es ein Problem staatlichen Handelns ist, dass überhaupt so viel diskriminiert werden kann. Denn diskriminiert kann letztlich nur werden bei Zuteilung von irgendetwas. Bei der Anwendung von sehr allgemeinen Regeln kann auch diskriminiert werden. Das ist abzulehnen, natürlich, durch den Staat. Staatliche Diskriminierung, alle sind gleich zu behandeln. Aber die Probleme kommen eigentlich an anderer Stelle herein. Und wenn im Sinne der Identitätspolitik eines wie auch immer gearteten Kollektivs der ganze Staat gehijackt werden soll und sagen wir, das ist hier die vorherrschende Identität und wer nicht dazugehört, der soll weg, dann ist das für mich total unfreiheitlich. Absolut unfreiheitlich. Man kann das zu Hause in seiner Wohnung machen oder in einer gated community, wo man niemanden reinlässt. Bitteschön. Aber für Staaten ist diese Art von Politik nicht zu machen. Das hat jetzt an erster Stelle nichts mit Einwanderungspolitik oder sowas zu tun. Auch da kann man wunderbare Marktmechanismen finden. Aber die Identität sozusagen zu einem leitenden Prinzip der Politik zu machen, auch wenn die Identität zum Beispiel religiös begründet ist, ethnisch, sprachlich, kulturell. Kulturell geht mir persönlich am meisten auf den Nerv, weil die meisten der Träger dieser kulturellen Überlegenheit, also ich will jetzt kein böses Wort gebrauchen, ist ja ein kulturvoller Blog hier, aber ein kulturvoller Podcast, verzeihung. Aber viele Träger dieser Kultur, mit denen möchte ich gar nicht irgendwie die gleiche Kultur teilen. Ich mache es aber trotzdem, weil natürlich alle beeinflusst sind. Also, wer darauf Politik gründen will, ist nicht freiheitlich. Wenn jemand sich zu einer Kultur, zu einer Ethnie, zu einer Sprache, zu einer Religion bekennt öffentlich, wunderbar. Kann man machen. Man kann auch versuchen, andere irgendwie dazu zu bringen. Aber man sollte nicht den Staat als Mittel einsetzen. Also wenn das Wir irgendwie durch Identitäten bestimmt ist, dann wird es problematisch. Und auch das ist übrigens wieder etwas, was es links und rechts in gleicher Weise gibt. Mit unterschiedlichen Identitäten, aber doch auf der Grundlage von Identitäten. Und diese, was man so allgemein Identitätspolitik nennt, das ist tatsächlich eine große Gefahr. Das waren meine drei Punkte. Man könnte noch viel mehr Punkte diskutieren. Die sind aber teilweise so offensichtlich, dass ich sie jetzt hier nicht offen diskutieren wollte. Ich nenne sie bloß nochmal. Der Glauben daran, dass Menschen mit ihrem Wissen, was sie haben, auf Grundlage privater Verträge die besseren Entscheidungen treffen als zentrale Planer. Also Marktwirtschaft kontra zentrale Planwirtschaft. Das liegt auf der Hand, wo da die freiheitliche Perspektive ist. Das gleiche bei Gängelung von Lebensstilen. Das ist etwas ganz Beliebtes. Ich habe es zu Anfang schon mal gesagt, Menschen schätzen Verbote. Menschen wollen, dass die anderen das gleiche gut finden wie sie. Und es reicht nicht mal, wenn sie die Verbote widerwillig annehmen. Sie sollen sich am liebsten auch noch dazu bekennen. Aber auch hier ist klar, was freiheitlich und nicht freiheitlich ist. Wer dem Menschen möglichst jedes Detail seines Lebens im Sinne einer großen Transformation des Menschen, der Gesellschaft vorschreiben will, ist nicht freiheitlich. Auch wenn er das immer wieder sagt. Das ist Bullshit. Aber das liegt auf der Hand. Darum habe ich darüber nicht gesprochen. So, es waren drei Kriterien. Ich fasse die nochmal zusammen. Viele Hörer haben mir schon gesagt, ich soll zum Schluss nochmal zusammenfassen. Dann mache ich's. Wir haben drei Maßstäbe, die zumindest als Ergänzung zur Hufeisentheorie gut sind und wo man auch immer mal gucken kann, wo auf diesen Maßstäben eigentlich die sogenannte gesellschaftliche Mitte liegt. Das ist der Wir- und Ich-Maßstab. Das ist zweitens der Panik-Maßstab. Und das ist drittens der Identitätsmaßstab. Ist unsere Politik oder ist eine Politik, eine politische Richtung dafür, die individuellen Entscheidungen jeden einzelnen Ichs zu akzeptieren und zu stärken oder nicht? Kann man gucken, wo liegt da jede Partei? Wo liegt da jede politische Richtung? Zweitens, versuchen Sie Politik mit Panik, mit Angst vor der Zukunft zu machen vor allem? Oder glauben Sie daran, dass die Menschen die Probleme lösen können und vor allem auch selber einschätzen können, wie groß Probleme sind? Das ist zweitens, hier ist auch klar, wo die freiheitliche Richtung ist und wo die unfreiheitliche. Und drittens, leiten Sie politische Forderungen nach Durchsetzung von irgendetwas mit staatlicher Gewalt aus der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, aus deren Identitäten ab? War es für mich auch ganz klar? Das ist unfreiheitlich. Freiheitlich ist das, was an Politik gemacht wird. Die Eingriffe in das Leben der Einzelnen können nur auf Grundlage ganz allgemeiner Regeln und dann auf Bewertung individueller Handlungen befußen und nicht auf Zugehörigkeit zu was auch immer. Und damit verabschiede ich mich für heute, verbleibe bis zur nächsten Woche und sage Tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.